Raw and Uncut. 11 Minuten Medienpädagogik. Der Podcast der GMK.
Herzlich willkommen zum Podcast der GMK Raw and Uncut. 11 Minuten Medienpädagogik. Ich bin Anja Pielsticker und ich bin Medienpädagogin und Moderatorin für die GMK. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, denn ich kenne sie in der Tat schon sehr, sehr lange. Und unsere medienpädagogische Sozialisation startete in der Universität Bielefeld und wurde geprägt durch das Campusradio Herz 87.9 und auch die GMK. Sie ist mittlerweile Professorin in Leipzig und der GMK schon seit vielen Jahren verbunden. Und heute mein Gast. Schön, dass du da bist, Sonja Ganguin.
Hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Danke dir.
Ja, du bist Professorin seit 2014 für Medienkompetenz und Aneignungsforschung am Institut der Kommunikations- und Medienwissenschaften sowie die Direktorin des Zentrums für Medienproduktion ZMP an der Universität Leipzig.
Ganz genau.
Genau, ich stelle dich kurz noch weiter vor. Du beschäftigst dich mit quantitativer und qualitativer Medienforschung, insbesondere auch im Kontext Kinder und Jugendlicher und welche Bedeutung mobile Medien im Bildungskontext, in Bildungsprozessen und unseren Alltag zukommen und was das Besondere auch bedeutet für gesellschaftliche Mobilitäts- und Mobilisierungsprozesse. Im Rahmen der letzten GMK-Fachtagung, bei dem es um ein aktuelles Thema geht, nämlich das aktuelle Medienhandeln von Jugendlichen, hat Sonja einen Impuls gehalten zum Thema mediatisierte Vergemeinschaftung von Jugend. Und darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. So, aber bevor das jetzt inhaltlich losgeht, stelle ich den Wecker auf die obligatorischen 10 Minuten. Und dann haben wir noch Zeit für die letzten Fragen und uns zu verabschieden. So, der Wecker läuft. Ja, Sonja, stell dich doch bitte in 3 Wörtern kurz vor.
Ja, liebe Anja, ich wusste ja, dass diese Frage kommen wird. Ich habe mir natürlich auch die vorherigen Podcasts angehört und ich kann mich da tatsächlich an meinen Vorrednerinnen anschließen. Ich würde mich natürlich auch als neugierig beschreiben, auch als wissensdurstig. Jetzt hatte ich überlegt, was kann ich jetzt darüber hinaus dann noch sagen? Und ich habe mir überlegt, ich sage einfach mal, was ich gerne mache. Ich trinke gerne Kaffee. Morgens gibt es sehr viel Kaffee bei mir. Danach würde ich mich als Spielerin, Gesellschaftsspiele, Computerspielerin, also ich spiele gerne. Und tatsächlich bin ich auch leidenschaftliche Hörspielhörerin. Also Kaffee, Spielen und Hörspiele sind so jetzt die 3 Wörter, um es mal auch so ein bisschen auf das Privat, auf meine Freizeit, genau, zu beziehen.
Dankeschön. Ja, du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit dem Medienhandeln von Jugendlichen, meint also, wie Jugendliche Medien für sich nutzen, wie sie sich den Medien annähern, aneignen und wie sie sich online darstellen und eben Netzwerke bilden und auch Freundschaften. Wie hat sich das Medienhandeln in den letzten Jahren, also ich sage mal so in den letzten 10 bis 15 Jahren, verändert?
Also mit dem Aufkommen von Smartphones und Tablets hat sich das Medienhandeln von Jugendlichen, aber von uns allen sehr, sehr stark verändert. Man muss überlegen, das erste iPhone kam 2007 auf den Markt und das hat natürlich ganz viele neue Möglichkeiten geboten, was jetzt auch heutige Smartphones angeht. Musste man sich früher umständlich einwählen. Ich kenne das halt noch aus meiner Studienzeit, da brauchte man Frustrationstoleranz, wenn man ins Internet gehen wollte. So sind heute fast alle Menschen 24 Stunden am Tag miteinander vernetzt. Für junge Menschen ist es auch ganz selbstverständlich. Und das ist meiner Meinung nach auch die größte Veränderung in der mediatisierten Lebenswelt. Und zwar ja das ständige Vernetztsein, die Möglichkeit, weltweit zu kommunizieren in Echtzeit.
Mhm. Genau, vielleicht kannst du gerade nochmal auch konkret auf diesen Begriff der mediatisierten Vergemeinschaftung von Jugend eingehen. Was bedeutet das konkret?
Ja, also mediatisierte Vergemeinschaftung von Jugend bezieht sich auf den Prozess, durch den Jugendliche mit Hilfe von Medien und Technologie miteinander verbunden sind und entsprechend halt Gemeinschaften bilden. Mit dem Aufkommen der digitalen Medien und der sozialen Netzwerke haben Jugendliche heute vielfältige Möglichkeiten, sich mit Gleichaltrigen zu vernetzen, hier auch Informationen auszutauschen, gemeinsame Interessen zu teilen und virtuelle Gemeinschaften zu bilden. Dabei hat das natürlich unterschiedliche Auswirkungen und auch Merkmale. Jugendliche können online in Foren, sozialen Netzwerken oder Gaming-Communities Gleichgesinnte finden und sich mit ihnen austauschen. Dies ermöglicht ihnen zum Beispiel auch ihre Identitäten zu formen, damit zu spielen, sich auszuprobieren, Informationen zu teilen, sich über aktuelle Themen zu informieren und gemeinsame Interessen dann halt zu verfolgen. Und der Begriff mediatisierte Vergemeinschaftung betont jetzt, dass diese Vernetzung und Gemeinschaftsbildung halt über Medien und Technologie erfolgt. Sie sind also Plattformen für soziale Interaktion und ermöglichen den Jugendlichen soziale Beziehungen und Gemeinschaften jenseits von physischen Räumen aufzubauen. Das war halt früher zum Beispiel nicht so. Also folgt man dem deutschen Soziologen Ferdinand Tönnies, hat am Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Begriff der Vergemeinschaftung eine eher traditionelle Form der Gesellschaft markiert, also eher Strukturen, wie man halt auch zusammen in einer Familie lebt. Heute ist die moderne Gesellschaft eher halt auch funktionaler Natur und jetzt bieten halt die neuen Medien, die digitalen Medien, die Möglichkeit für Jugendliche, sich halt unabhängig von physischen Räumen hier Beziehungen und soziale Interaktionen aufzubauen. Und das ist natürlich mit positiven als auch mit negativen Aspekten verbunden. Und auf der positiven Seite halt die globale Vernetzung, kulturelle Vielfalt von anderen zu lernen und neue Möglichkeiten für kreativen Ausdruck, aber auch, wie wir das jetzt auch sehen, politisches Engagement zu entdecken. Auf der anderen Seite können natürlich das auch negative Auswirkungen haben, wie Cybermobbing, Datenschutzprobleme oder halt natürlich auch eine exzessive Bildschirmzeit. Also es ist ein komplexes Phänomen, das weiterhin untersucht wird, da sich die Technologie und die Art und Weise, wie Jugendliche sie nutzen, ständig weiterentwickeln.
Und wenn du jetzt sagst, also wir haben ja früher sozusagen kein Smartphone gehabt, jetzt haben wir das Smartphone, wo ist sozusagen der Unterschied in der Vergemeinschaftung noch mal konkret in den letzten Jahren auch geschehen?
Naja, das sieht man ja sehr stark an den sozialen Netzwerken, ne? Dass man halt jetzt permanent halt in Echtzeit miteinander kommunizieren kann. Zum Beispiel, dass man direkt halt fragen kann, wie geht es dir, direkt eine Rückmeldung bekommt. Dass man zum Beispiel aus dem Urlaub Sachen in seinen Status stellt und direkt da die Rückmeldung kommt aus der eigenen Community. Mensch, ist ja schön, wo bist du gerade? Gerade diese Echtzeit und die direkte Rückmeldung und die Echtzeitkommunikation ist natürlich ein sehr großer Unterschied, wie auch die Reichweite. Also diese Reichweite, das darf man nicht unterschätzen. Man kann so viele Leute plötzlich in Echtzeit erreichen und das war natürlich früher nicht so. Da war es dann halt eher eine 1-zu-1-Kommunikation. Man hat dann halt eher angerufen. Früher gab es auch noch der schöne Brief, den man noch geschrieben hat. Das war früher zum Beispiel auch relativ normal. Heute halt einen Brief zu bekommen, das ist schon wieder was ganz Persönliches, was ganz Privates und Intimes. Und so hat sich halt auch den Wert von Briefen und das Schreiben zum Beispiel auch verändert. Wenn ich mir zum Beispiel auch anschaue, wie schnell junge Leute auf ihren Smartphones tippen können, werde ich echt ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Darum mache ich viel halt auch mit Sprache. Und gerade diese Echtzeit und die Reichweite und die Zugänglichkeit und die Wissensteilung ist natürlich eine ganz starke Veränderung, die wir früher halt so nicht hatten. Gerade so viele Leute zu erreichen und so eine schnelle, direkte Rückmeldung auch zu bekommen. Und das bildet natürlich dann halt auch Vergemeinschaftung und Gemeinschaften in den Medien. Und man hat dann seine unterschiedlichen dann halt Freundschaften, Gruppen, Bekanntschaften, mit denen man dann halt auch unterschiedliche Schwerpunkte je nach Interessenslage dann halt austauscht.
Und was würdest du sagen oder was sagt die Forschung? Schafft diese ständige Verfügbarkeit, diese Jetzt-Zeit-Kommunikation mehr Zugehörigkeit oder weniger?
Es kommt natürlich immer auf die Art des Netzwerks an. Also häufig ist es ja so, dass man mit Personen, die man halt auch im privaten Bereich, die man halt auch ja, face-to-face so sieht, dann halt natürlich dann halt Medien das halt erweitern in der Hinsicht. Zum Beispiel, dass ich jetzt viel mehr mit meiner Mutter kommuniziere als ein Beispiel, als ich das früher gemacht habe, weil man einfach sich kurze Informationen halt auch austauschen kann. Das bildet schon Zugehörigkeit und mehr Informationsaustausch. Auf der anderen Seite entstehen natürlich halt auch viele lose, ich nenne es jetzt mal lose Beziehungen, was man halt sehen kann. Also wenn man sich anschaut, wie die Jugendlichen mit wie vielen Leuten, die halt vernetzt sind, da kann man jetzt nicht sagen, dass das alle Freundschaften sind oder Freunde, sondern man muss halt schon genau hingucken und ja, darum hängt es halt sehr individuell von den persönlichen Beziehungen ab, ob es mehr Zugehörigkeit, wie man es halt einfach nutzt. Also die Nutzungsart ist natürlich dann trotzdem individuell in der Hinsicht. Aber auch gerade vielleicht Personen, die ja vielleicht in der Schule oder so nicht so einen Zugang zu Gleichaltrigen haben, da bieten sich natürlich gerade die neuen Technologien und Medien Möglichkeiten, dass sie halt sich in einem Raum bewegen können, wo sie halt Zugehörigkeit erfahren, die sie vielleicht so durch bestimmte Beziehungen, die sie so treffen, nicht haben können. Also, ja.
Ja, jetzt hatte ich gerade noch den Gedanken, du hast ja eben auch kurz angesprochen, dass es auch eben sozusagen um eher so eine funktionale Form der Vergemeinschaftung geht. Und welche Macht kann man denn sozusagen jetzt auch im Politischen den Vergemeinschaftung zusprechen?
Gerade natürlich soziale Netzwerke bieten natürlich die Möglichkeit, schnell Informationen zu verbreiten. Also Nachteile sind zum Beispiel gerade, dass junge Leute, gerade was das Thema Populismus angeht, sehr schnell angesprochen werden. Da bieten halt unterschiedliche Netzwerke hier Zugänge. Meistens passiert das gar nicht erstmal so offensichtlich über Themen des Populismus, sondern sie versuchen...
Sorry, der Timer.
Sondern sie versuchen da halt sozusagen an die Personen halt heranzukommen und schaffen so natürlich viel schneller Zugehörigkeit in der Hinsicht über andere Themen. Aber man sieht es natürlich halt auch bei Fridays for Future etc., gerade auch Generation Z oder meine Studierenden nennen sich dann auch gerne Generation Klima, hier natürlich eine Vergemeinschaftung und was zu schaffen, um halt auch politisch gehört zu werden, um halt auch bestimmte Sachen zu erreichen und Aufmerksamkeit zu schaffen.
Und parallel wissen wir ja auch, dass im Grunde das, was wir als Präsentation im Netz erleben, nicht immer nur real sein muss. Also dass sozusagen man relativ schnell auch heutzutage mit KI sich Profile erstellen kann, Bilder erstellen kann und die Jugendlichen halt auch unter einer sehr großen oder einem sehr großen Druck stehen, was sozusagen ihre eigene Online-Präsentation im Netz betrifft. Wie können wir Jugendliche hier unterstützen, auch unterscheiden zu können, was ist hier eine reale Verbindung oder ein reales Profil, was ist hier eine Gemeinschaftsform, der ich gerne folgen möchte oder der ich auch vielleicht nicht folgen sollte? Also wie können wir da Jugendliche auch noch besser begleiten, auch im medienpädagogischen Kontext?
Um Jugendliche in Bezug auf mediale Vergemeinschaftungsformen zu unterstützen, gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Natürlich, also meine Denomination, meine Professur lautet Medienkompetenzforschung, also hier Medienkompetenz fördern. Und das ist ja auch ein zentrales Anliegen der GMK. Also es ist halt wichtig, Jugendlichen ihrer Medienkompetenz zu stärken. Sie sollten lernen, Informationen kritisch zu hinterfragen, vor allen Dingen halt Quellen zu überprüfen. Das muss man ihnen halt beibringen. Und halt auch die Glaubwürdigkeit von Inhalten zu bewerten. Und Schulen und Bildungseinrichtungen können Medienkompetenzkurse anbieten, um Jugendliche über die Risiken und Herausforderungen der digitalen Welt aufzuklären. Aber zum Beispiel auch zur Vergemeinschaftung oder halt auch Ausgrenzung zählt natürlich auch das Thema Cybermobbing und Belästigung. Also es gab noch nie so viele Suizide aufgrund von Cybermobbing, wie es die halt derzeit gibt. Früher gab es natürlich auch Mobbing, aber aufgrund der Reichweite, der Anonymität etc. hat dieses Phänomen halt sehr stark zugenommen. Und zwar online, was aber auch offline passiert. Wobei ich halt diese Unterscheidung jetzt schwierig finde, weil wir sind halt immer digital vernetzt. Das heißt, auch Jugendliche sollten da halt aufgeklärt werden. Und sie sollten vor allen Dingen auch lernen, ein gesundes Online-Verhalten zu entwickeln. Also die Smartphones sagen einem ja immer gerne schon die Bildschirmzeit in der Woche an, wie viel man am Bildschirm verbracht hat, dass man selber halt auf sowas natürlich dann auch achtet. Also eine Sensibilisierung für den Umgang mit Bildschirmzeit und halt auch das Thema Detox ist natürlich auch, dass man auch mal bewusst sagt, so nee, jetzt schaue ich mal nicht aufs Smartphone. Und natürlich auch die Schaffung sicherer Online-Räume. Also es ist entscheidend, sichere Online-Räume für Jugendliche zu schaffen, in denen sie sich frei äußern können, ohne Belästigung oder Diskriminierung zu befürchten. Und wir haben natürlich auch, wir müssen eine Vorbildfunktion übernehmen. Also gerade Erwachsene sollten eine positive Vorbildfunktion einnehmen, indem sie selbstverantwortungsbewusstes und respektvolles Verhalten in den sozialen Medien zeigen, aber auch, wie man natürlich mit Medien umgeht.
Dankeschön. Ja, und jetzt noch ein Blick in die Zukunft. Ich hatte das ja eben schon gesagt, KI verändert ja gerade einfach sehr, sehr viel, weil man sich so einfach Text erstellen kann, man kann sich Bilder erstellen. Wie würdest du es einschätzen, wie KI sozusagen die Vergemeinschaftung auch nochmal beeinflussen wird oder verändern wird?
KI ist natürlich von Menschen gemacht. Die Daten kommen sozusagen von uns und es kann halt nur das wiedergegeben werden, was wir halt auch eingepreist haben, sagen wir es mal so. Und wir können uns natürlich irgendwie kreativ ausdrücken, auch mit den anderen. Wir können natürlich auch, was auch vielleicht was Informationen angeht, ich habe das selber natürlich auch ausprobiert. Also manche Sachen, da ist man schon sehr erstaunt, was KI denn halt kann im Dialog, wenn man halt Fragen stellt und was dann das Output ist. Viele Sachen, da würde ich d'accord gehen, aber man muss trotzdem tatsächlich auch ein Hintergrundwissen haben, um die Informationen einzuschätzen, weil viele Sachen stimmen auch einfach nicht. Es kann eine Unterstützung sein, wovon wir auch lernen. Und man kann ja, es gibt sogar auch KI-Programme, mit denen man, wenn es einem schlecht geht, halt auch chatten kann oder sprechen kann. Das entsteht dann vielleicht dann das so eine eigene KI-Beziehung, wenn es einmal nicht gut geht oder um sich aufmuntern lassen zu wollen. Auch das ist möglich. Ich habe es ausprobiert. Ich fand es manchmal gar nicht schlecht. Es gab tatsächlich gute Tipps, aber kann natürlich tatsächlich nicht irgendwie eine Therapeutin oder irgendwas in der Hinsicht ersetzen. Aber hier auch wieder die Sache, wie nutzt man es und nutzt man es halt sinnvoll, produktiv und natürlich auch kritisch für sich. Und hier muss man natürlich auch miteinander lernen. Also das ist halt auch ein Kommunikationsprozess, den sich jetzt Jugendliche natürlich auch stellen und ja, das ist leider noch nicht absehbar so richtig. Ich weiß, Anja, das ist deine letzte Frage. Und es ist, glaube ich, gerade die Frage, auch das, was gerade das Spannendste ist, was gerade passiert. Aber so eine, wir sind jetzt ja gerade in den Anfangsschuhen. Was die definitive Antwort darauf kann man nicht geben. Wenn du überlegst, Gutenberg 1450, was das für eine Revolution gewesen ist, der Massenvervielfaltung von Lettern, das lesen können. Und das ist innerhalb von 10 Jahren, nachdem das entstanden ist, hat das so einen Innovationsschub ausgelöst. Und bei KI kann ich mir das in ähnlicher Weise vorstellen. Aber wie das jetzt in 10 Jahren aussieht, da traue ich mich keine Prognose abzugeben. Aber es wird eine spannende Zeit werden, das auf jeden Fall.
Ja, es wird spannend, ob wir dann vielleicht irgendwann alle virtuelle Therapeuten haben. Keine Ahnung. Vielleicht braucht man sie dann auch noch mehr, keine Ahnung.
Wie auch immer. Das kann dann auch sein.
Ja, vielen Dank, Sonja. Also es ist ein Thema, was uns weiter beschäftigt und ich meine, Vergemeinschaftung ist so wichtig für uns als Menschen, denn Verbindungen sind einfach so wichtig für uns als Menschen und von daher wird das auf jeden Fall auch ein Thema bleiben, was zukünftig einfach sehr, sehr relevant ist, auch für die Medienpädagogik und danke für deine Tipps. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald und vielen Dank, dass du hier in meinem Podcast warst.
Gerne. Dankeschön für die Einladung und ich werde es auch weiter sozusagen mithören und bin gespannt, was dann vielleicht die Personen dann in einem Jahr dann über KI sagen. Vielleicht wissen wir dann schon mehr.
Ja, bestimmt.
Danke dir. Ja, du auch. Tschüss.
Tschüss.